unabhängig von den regulären Truppen operieren zu können, war die belgische Geheimarmee, ebenso wie alle Stay Behinds auf dem Kontinent, mit geheimen Waffenverstecken versorgt, in denen Pistolen, Munition, Goldmünzen und Sprengstoff aufbewahrt wurden. Außerdem war die belgische Geheimarmee, wie alle anderen Stay Behinds der NATO, in Westeuropa bis Mitte der 80er Jahre mit insgesamt 79 Harpoon-Kommunikationszentren ausgerüstet, welche die Regierung für insgesamt 155 Millionen belgischen Franc beschafft hatte. Der belgische Justizminister M. Wathelet sagte vor den Senatoren aus, dass die NATO vorgeschlagen hatte, dass diese teure Harpoon-Ausrüstung von allen Staaten für die Geheimarmeen gekauft werden sollte. Angesichts der bestehenden Gefahr der Entdeckung oder der Reparatur der alten Geräte wurde im ACC entschieden, eine neue Generation von Funkgeräten zu entwickeln, erklärte Wathelet. Das Projekt Harpoon, das in der Sûreté de l'État häufig diskutiert wurde, wurde später im Auftrag der Gladio-Kommandozentrale ACC von der deutschen Firma AEG Telefunken realisiert. Die starken Harpoon-Geräte arbeiteten auf Kurzwelle mit hohen Frequenzen und konnten mit anderen Stationen in 6000 Kilometern Entfernung ohne Satellitenunterstützung kommunizieren, weil die Radiowellen von der natürlichen Ionosphäre, die die Welt umspannt, reflektiert werden. Unter Anwendung höchst komplizierter Verschlüsselungssysteme produzierten sie Botschaften, die praktisch nicht entschlüsselt werden konnten. Michael van Ussel, in den 80er Jahren Mitglied der STC-Mob, erinnert sich, dass diese kleinen technischen Wunderwerke ein riesiger Schritt nach vorne waren. Ohne Übertreibung, das Harpoon-System ist das militärische Funksystem des Jahres 2000, zu dem es, als es zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, auf der ganzen Welt nichts vergleichbar Starkes gab. Die mobilen Stationen wogen nur 8 Kilogramm, einschließlich Batterien und Waren in einem eleganten Koffer, der durch ein Nummernschloss geschützt war. Die Harpoon-Systeme konnten automatisch, auch ohne dass ein Agent anwesend war, empfangen und dekodieren, ebenso Botschaften kodieren und mit hoher Geschwindigkeit senden. Die Agenten brauchten keine Morsegeräte mehr zu benutzen wie in den vorhergehenden Jahrzehnten und brauchten auch nicht anwesend sein, während sie ihre Sendungen verschickten. Der belgische Senat fand in seiner Untersuchung heraus, dass Agenten der STC-Mob in Belgien ausgebildet wurden und manchmal auch ins Ausland gingen, um an Kursen teilzunehmen. Die Stay Behind pflegte intensive internationale Kontakte und die Agenten mussten ein Doppelleben führen. Soweit es mich betrifft, sahen wir, mein Funkausbilder und ich, uns etwa einmal im Monat. Die Ausbildung fand in meinem Haus statt, normalerweise immer am Freitagabend, nachdem die Kinder zu Bett gegangen waren, berichtet das ehemalige Mitglied des STC-Mob und fügte hinzu, dass einige Agenten es nicht wagten, ihre Ausbilder zu Hause zu empfangen, weil sie ihre Frauen nicht davon unterrichtet hatten, dass sie ein Doppelleben führen. Während internationaler Stay-Behind-Übungen mussten STC-Mob-Agenten beispielsweise eine sichere Funkverbindung zur französischen Gladio herstellen. Eines Tages kam ein Mann zu mir nach Hause und fragte mich, ob ich eine vertrauliche Mission übernehmen würde, erzählte van Ussel über seine Rekrutierung. Er sagte, es hätte etwas mit der NATO zu tun. Da ich sein Angebot immer noch zurückweisen konnte, erklärte er mir nicht viel. Es war empfehlenswert, nicht ins Einzelne zu gehen, denn dies war eine der geheimsten Organisationen, die je existierten. Letztlich war van Ussel einverstanden, ein Geheimsoldat zu werden. Wir hatten ein Funkgerät zur Verfügung. Unsere Basis war in der Nähe von London mit einer zweiten Basis in der Nähe von Boston in den Vereinigten Staaten. Vor allem war es die reine Neugierde, die mich veranlasste, dies zu tun, erinnert sich van Ussel an seine Motive, Gladiator zu werden, in diese fremde Welt vorzudringen, die nur aus Schatten besteht, aus Trenchcoats und falschen Bärten. So wie er es sah, waren die meisten Gladiatoren nur neugierig und abenteuerlustig. Dies ist weit entfernt, schrieb er in seinem Buch, von so edlen Motiven wie Ehre, Pflichtbewusstsein oder Patriotismus, was einige gerne als Motivation der Mitglieder gesehen hätten, die sie jedoch nicht einmal kannten. Van Ussel dachte, die beste Möglichkeit zu verhindern, dass sich dunkle Verschwörungsgeschichten verbreiteten, war, dass die belgischen Soldaten aus dem Dunkel heraustreten würden und ihre Seite der Geschichte erzählten, denn heute hindert sie nichts daran, über sich selbst auszusagen. Van Ussel betonte, dass die Namen der Geheimsoldaten durch die CIA und den MI6 streng geheim behandelt wurden. Genau wie in den besten Spionagethrillern hatte jeder Gladio-Soldat einen Decknamen und eine Nummer. Diese wurden systematisch genutzt, vor allem während der Übungen. Van Ussel selbst erhielt den Gladio-Decknamen George 923, während andere Geheimsoldaten Namen wie Charles, Isabelle, Pollux und King Kong benutzten. Der wahre Name, zu dem der Deckname gehörte, war nur zwei oder drei Personen bekannt, erklärt Van Ussel alias George 923. Einer davon war der Offizier, der den Gladiator rekrutierte, und der andere war jener Offizier, den er in regelmäßigen Abständen zur Ausbildung traf. Bei der CIA und dem MI6 existierte über jeden Gladiator eine Akte, eine Art von Lebenslauf, in welchem der wahre Name des Gladiators, sein Beruf, seine Adresse, seine Familie und einige andere Informationen enthalten waren, einschließlich eines vollständigen Satzes der Fingerabdrücke. Auch die Verschlüsselungscodes, die von einem bestimmten Agenten benutzt wurden, und der genaue Standort der versteckten Waffenlager, die dem Agenten zugewiesen waren, waren darin festgehalten. Diese Akte war verschlüsselt und eine Kopie davon war in den Ländern, in denen die Basisfunkstationen liegen, somit in England und in den USA. Der Chef des SDRA-8 ging dort regelmäßig hin, um die Akten auf den neuesten Stand zu bringen. Van Ussel erklärte, dass die Briten und die Amerikaner privilegierte Korrespondenzpartner waren, weil die Basisfunkstationen auf ihrem Territorium stationiert waren und es immer noch sind. Die meisten Angehörigen des SDRA-8 wurden in der belgischen Armee unter den Fallschirmjägern angeworben. Die Ausbildung fand im Truppenlager von Meerdal statt, die Trainings mit Sprengstoffen an der Polygone in Braschad. Die rekrutierten Agenten trugen während der Ausbildung Uniformen. Die belgischen Ausbilder nahmen an Kursen in Großbritannien teil und britische Ausbilder kamen nach Belgien, um Kurse abzuhalten. Um ihre geheime Mission innerhalb des militärischen Geheimdienstes SGR zu verschleiern, gaben die Angehörigen des SDRA-8 vor, für die reguläre Kriegsführung besondere Techniken zu trainieren. Diese Aktivitäten bestanden vor allem aus Tauchen mit Tauchgeräten und Fallschirmspringen. Die Kooperation zwischen dem SDRA-8 und der belgischen Gendarmerie, offiziell in der SDRA, als Abteilung SDRA-6 eingegliedert, war sehr eng. Der Chef der Gendarmerie sagte aus, dass der Helikopter Puma der Gendarmerie vor 1990 regelmäßig vom SDRA für Absprünge benutzt wurde, wenn andere Helikopter ausgefallen waren. Die belgischen Stay-Behind-Agenten wussten selbst sehr wenig über das übergreifende internationale Gladio-System. Den Agenten wurde gesagt, sie seien ein Teil einer europäischen Organisation mit Hauptstellen in Washington und London. Die Struktur der gesamten Organisation wurde nicht offenbart. Wie in allen Geheimarmeen waren auch die belgischen Geheimsoldaten gründlich antikommunistisch, wie die Untersuchung des Senats feststellte. In geheimen Übungen trafen sich Angehörige der belgischen Stay Behind mit britischen und amerikanischen Offizieren und trainierten mit anderen Gladiatoren. SDRA-8-Agenten nahmen über die Jahre hinweg sowohl innerhalb als auch außerhalb Belgiens an verschiedenen nationalen und internationalen Übungen teil. An wie vielen Übungen der SDRA-8 insgesamt teilnahm, konnte nicht geklärt werden, da der Untersuchungsausschuss des belgischen Senats nur eine unvollständige Liste der angeforderten Daten erhielt, da angeblich die Daten oft vernichtet wurden, wenn die Übung durchgeführt worden war. Der Ausschuss konnte jedoch bestätigen, dass jährlich mehrere Übungen organisiert wurden. Da diese Übungen völlig geheim durchgeführt werden mussten, wurden den Agenten spezielle Ausweise ausgehändigt, die im Falle einer Festnahme vorgezeigt werden mussten. Allen Teilnehmern musste ein Ausweis übergeben werden, den sie im Fall eines Unfalls vorzeigen mussten, um zu beweisen, dass sie an einer offiziellen Übung teilnehmen. Auf dieser Karte stand die Telefonnummer des SDRA, der wiederum angewiesen war, Kontakt zum Chef des SDRA 8 aufzunehmen. Bei diesen Übungen wurden das Beschaffen von Informationen, die internationale Flucht und Operationen zur Evakuierung trainiert. In einer Übung mussten SDRA 8-Agenten beispielsweise beobachten, wie sowjetische Schiffe belgische Häfen anliefen und wieder verließen und diese Informationen dem Hauptquartier mitteilen. Solche internationale Stay-Behind-Übungen fanden während des Kalten Krieges statt. Dazu gehörten auch Übungen mit U-Booten auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika, wo der SDRA 8 mit der französischen geheimen Stay-Behind-Armee trainierte. Diese Übungen wurden bis 1990 fortgesetzt. Gegen April 1990 informierte General Chalier, der Stabschef, den Verteidigungsminister Coem, dass er angeordnet habe, eine Reihe von Aktivitäten des SDRA 8 einzustellen, insbesondere die Tauchübungen und die Übungen, die auf Korsika organisiert worden waren. Doch die Operationen des SDRA 8 waren nicht auf das Mittelmeer beschränkt, wie die belgischen Senatoren überrascht herausfanden. Angehörige der belgischen Geheimarmee waren, genau wie ihre Kollegen von der portugiesischen Geheimarmee, auch in den belgischen Kolonien in Afrika aktiv. Es wurde von einer verantwortlichen Persönlichkeit des SDRA 8 bestätigt, dass die Ausbilder der Fallschirmjäger in den 70er Jahren an Operationen der belgischen Armee in Zaire und in Ruanda teilgenommen haben, stellten die Senatoren fest. Diese Interventionen stehen in krassem Gegensatz zu den beteuerten Regeln, nach denen, aus Gründen absoluter Geheimhaltung, die Ausbilder und die Agenten sich in Friedenszeiten nicht in militärische oder gesellschaftliche Aktivitäten einmischen durften. Während internationaler Flucht- und Evakuierungsmissionen in Europa reichten SDRA 8-Agenten und ihre internationalen Gladio-Kollegen Personen entlang geheimer Linien von Zufluchtsstätte zu Zufluchtsstätte weiter und brachten sie heimlich in ein Land und wieder heraus. Oftmals wurden diese Übungen auf internationaler Ebene organisiert. Es wurden die Aufnahme und Ausschleusung eines abgeschossenen Piloten trainiert oder auch von ausländischen Agenten, die in einem Land mit einer speziellen Mission gelandet waren, Spionage, Sabotage und zu einem bestimmten Ort gebracht werden sollten. Das paneuropäische Gladio-System funktionierte sehr gut, wie die belgischen Senatoren überrascht feststellten. Man muss bei diesen Übungen zwei Punkte beachten. Vor allem haben wir es hier mit einem internationalen Netzwerk zu tun, das eine Person heimlich von Norwegen nach Italien schleusen konnte. Dies verweist auf eine sehr enge Zusammenarbeit und strikte Koordination auf internationaler Ebene zwischen einer Reihe von Geheimdiensten, bemerkten die Senatoren in ihrem Bericht. Was fast ebenso erstaunlich ist, ist die perfekte technische Infrastruktur, mit der die Stay Behind ausgerüstet war. Personen und Material wurden über den Seeweg befördert oder empfangen, über den Luftweg und per Fallschirm. Ihre Ankunftszonen wurden markiert und kontrolliert. Die Personen wurden in sicheren Gebäuden untergebracht. Der STC-Mob-Agent Van Ussel, alias George 923, berichtet, dass für die Tauchübungen mit Atemgeräten das Mittelmeer und die militärische Basis in Solenzara auf Korsika die bevorzugten Territorien waren, weshalb die Insel bei den Familien der belgischen Militärs als Ferienort bestens bekannt war. Van Ussel betonte, dass die Geheimarmeen in Europa eng zusammenarbeiteten und es dauerte nur ungefähr einen Monat, um einen Agenten heimlich von Norwegen nach Italien zu bringen, ohne dass man von Zollbeamten oder Polizisten kontrolliert wurde. Eine Übung lief so ab. In einer Neumondnacht tauchte ein englisches U-Boot an der Küste Norwegens auf und ein Schlauchboot brachte den Agenten an das Festland, geleitet durch Lichtsignale eines Agenten des einheimischen Netzwerks am Strand, erinnert sich Van Ussel. Wenn das Floß zum U-Boot zurückkehrte, wurde der Besucher von einem zivilen Agenten übernommen, der ihn befragte und durchsuchte, um sicherzustellen, dass dies tatsächlich die erwartete Person war. Nachdem der Besucher in das Netzwerk eingebunden war, wurde er zu Fuß, mit dem Pferd oder mit dem Auto von Netzwerk zu Netzwerk weitergereicht, bis er Kristiansand an der Südküste von Norwegen erreichte. Von hier aus brachte ihn ein Fischer, der für das Netzwerk arbeitete, nach Aalborg an der Nordküste von Dänemark, wo ihn das dänische Netzwerk übernahm. Auf diese Weise, nach einer Reise von einem Monat, bei der er Holland, Belgien und Frankreich durchquerte, kam er eines wunderschönen Morgens im italienischen Friaul an, ohne jemals vom Zoll oder von der Polizei kontrolliert worden zu sein. Dies war genau das Ziel dieser Übung, betonte van Ussel. Unter ständiger Beobachtung wurde er von Dutzenden von Evakuierungsnetzwerken geführt. SDR-8-Offiziere wurden in Großbritannien ausgebildet und erhielten auch in den USA zusammen mit den amerikanischen Spezialtruppen eine Ausbildung, wie die belgische Gladio-Untersuchung aufdeckte. Der Ausschuss konnte ermitteln, dass mehrere Angehörige des SDR-8 von einer Ausbildung bei Spezialeinheiten in Amerika profitierten und an NATO-Übungen in Europa teilnahmen, ebenfalls unter Beteiligung amerikanischer Spezialtruppen. Die Vereinigten Staaten verfügten somit seit 1947, vermerkten die Senatoren kritisch, über ein wichtiges Instrument, das es ihnen ermöglichte, auf die einheimische Situation eines Landes in ihrem Einflussbereich einzuwirken. Heute ist die heikelste Frage zu Gladio in Belgien und auch in anderen Ländern Europas deshalb: Haben die Vereinigten Staaten dieses Instrument eingesetzt, obschon es in Westeuropa keine Invasion der Sowjetunion gab? Hat die belgische Gladio ihre Waffen und Sprengstoffe in Belgien auch zu Friedenszeiten benutzt? Oder half sie geheimen rechtsgerichteten Gruppen, die sich an derartigen militärischen Aktionen beteiligten? Nach ihrer Untersuchung der Geheimarmee bejahten die belgischen Senatoren diese heikle Frage. Sie konnten zumindest einen Fall rekonstruieren, den sogenannten Vielsalm-Vorfall. Im Jahr 1984 hatte sich eine Truppe von US Marines von einem Flugplatz im Norden von England aus auf den Weg nach Belgien gemacht. Über Belgien sprangen sie mit Fallschirmen in einem vorgesehenen Bereich ab und wurden von einem belgischen Agenten des SDR-8 empfangen, der ihnen anbot, sie zu führen. 2 Wochen lebten die amerikanischen Spezialeinheiten abgeschottet auf dem Land, versteckt vor der belgischen Bevölkerung, und bereiteten sich mit den belgischen Geheimsoldaten auf ihre Mission vor. Den Angriff auf eine verschlafene Polizeistation in der südbelgischen Stadt Vielsalm. Heimlich schlichen die US Marines an ihr Ziel und eröffneten das Feuer. Ein belgischer Beamter in der Polizeistation von Vielsalm wurde bei dieser Operation getötet und ein US Marine verlor dabei ein Auge.